Deutschlandfunk Nova. Update.
Estamos ante un momento excepcional y hoy más que nunca hay que pensar en el conjunto del país y no precipitarse.
Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau hat an den katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont und an den spanischen Ministerpräsidenten Rajoy appelliert, miteinander zu reden, anstatt, so Colau wörtlich, die Züge zusammenstoßen zu lassen. In diesen Minuten könnte sich entscheiden, wie es weitergeht. In Barcelona wird Puigdemont gleich vor das Regionalparlament treten, um eine Rede zur aktuellen politischen Lage zu halten. Viele erwarten, dass er die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt. Das ist unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Carles Puigdemont soll keinen Weg einschlagen, von dem es kein Zurück gibt. Das hat heute nochmal ein Sprecher der spanischen Zentralregierung gesagt. Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk hat nochmal an die katalanische Regierung appelliert, nicht die Unabhängigkeit zu erklären, sondern eine friedliche Lösung zu suchen. Verschiedenheit sollte nicht und müsse nicht zu einem Konflikt führen.
Diversity should not and need not lead to conflict, whose consequences would obviously be bad. For the Catalans, for Spain and for the whole of Europe.
Die spanische Polizei bereitet sich offenbar auf dieses Szenario vor. Die Gegend um das katalanische Parlament wurde schon am Vormittag abgesperrt. An Flughäfen und Bahnhöfen wurden die Sicherheitskräfte verstärkt. Laut der spanischen Verfassung ist eine Abspaltung illegal. Und Spaniens Regierungschef Rajoy hat nochmal bekräftigt, er werde nicht mit, so wörtlich, Verbrechern verhandeln. Spanien werde Spanien bleiben, noch für lange Zeit.
España va a seguir siendo España y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo.
Die Zentralregierung droht damit, Katalonien den Autonomiestatus zu entziehen. Dann wäre das Regionalparlament faktisch entmachtet. Puigdemont wiederum beruft sich auf das Ergebnis der Volksabstimmung vom 1. Oktober. Rund 90% stimmten für die Loslösung Kataloniens von Spanien, allerdings gaben nur gut 40% der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Und das spanische Verfassungsgericht hatte das Referendum für illegal erklärt. Trotzdem hat Puigdemont nach der Volksabstimmung gesagt:
Die Einwohner Kataloniens haben das Recht gewonnen, in einem unabhängigen Staat zu leben, in einer Republik.
Ob er das heute auch sagt, wissen wir noch nicht. Die Rede Puigdemonts hat noch nicht begonnen. Barcelonas Bürgermeisterin, die eigentlich auch für eine Loslösung ist, hat gestern Abend gesagt, das Referendum sei keine Grundlage für eine einseitige Unabhängigkeitserklärung. Gleichzeitig hat sie Ministerpräsident Rajoy aufgerufen, seine harte Haltung aufzugeben und die nationalen Polizeieinheiten wieder aus Katalonien abzuziehen. Das sei unbedingt nötig, um Raum für einen Dialog zu schaffen. Es sei an der Zeit, wieder Normalität herzustellen, so Colau.
Son pasos imprescindibles para abrir un espacio de diálogo para recuperar la normalidad institucional.
Von Normalität ist Katalonien aber weit entfernt. Egal, was Puigdemont jetzt verkündet, in der vergangenen Woche haben 15 große Unternehmen ihren Firmensitz aus Katalonien in andere Regionen Spaniens verlegt. Der Chef des katalanischen Unternehmerverbands warnt davor, dass seiner Region der wirtschaftliche Kollaps droht, wenn sie sich von Spanien lossagt und damit auch von der Europäischen Union.
Katalonien wird einen totalen wirtschaftlichen Kollaps erleiden. Es ist dann raus aus der EU und verliert alle Vergünstigungen und Verträge.
In Barcelona hat Puigdemont noch immer nicht begonnen zu sprechen. Wir beobachten das weiter und kommen jetzt erstmal zu dem,
was sonst noch wichtig war.
Das Insektengift Fipronil ist über verseuchte Hühnereier offenbar auch in andere Lebensmittel gelangt, zum Beispiel in Eierlikör, Eiersalat oder Backwaren. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung und beruft sich auf Behördenangaben. Demnach wurden in Deutschland knapp 500 eihaltige Lebensmittelproben analysiert. In mehr als 100 Proben sei Fipronil nachgewiesen worden. In jedem vierten Fall wurde der zulässige Grenzwert überschritten. Heikel ist auch, dass die Behörden offenbar an genauer Aufklärung gar nicht interessiert waren. Die Süddeutsche hat Experten befragt und einige sagen, dass Labore angewiesen wurden, nicht so genau zu messen, wie es nötig gewesen wäre. Sonst hätte man noch viel mehr gefunden. Das Verbraucherschutzministerium von Schleswig-Holstein erklärte dagegen, man habe extra genau gemessen. Fakt bleibt, die Öffentlichkeit hat nichts erfahren. Den Recherchen der SZ zufolge durften die betroffenen Firmen die Produkte heimlich aus dem Handel nehmen. Ein sogenannter stiller Rückruf. Wer schon belastete Ware gekauft hatte, wurde nicht informiert. Jutta Jaksche vom Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert das.
Zwar hat das Bundesinstitut für Risikobewertung eine gewisse Entwarnung gegeben für verarbeitete Lebensmittel, weil die entsprechenden Mengen an Fipronil dort dann eben nicht zu einer Gesundheitsgefahr führen. Aber dennoch gehört Fipronil ganz und gar nicht in Lebensmittel und deswegen sollte auch ein Nachweis dieser Rückstände unbedingt auch zu einem Rückruf führen. dieser verarbeiteten Lebensmittel führen.
Die Bundesregierung beruft sich aber auf diese Empfehlungen des Bundesamts für Risikobewertung. Demnach müssen Eier erst zurückgerufen werden, wenn der Grenzwert um mehr als das Hundertfache überschritten wird. Fipronil war in Ställen in Belgien und den Niederlanden verwendet worden und so in Millionen Eier gelangt, die auch in Deutschland verkauft wurden. Die Affäre wurde im Sommer öffentlich.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Dass der Insektenvernichter Fipronil offenbar in viel größerem Umfang auch in weiterverarbeiteten Lebensmitteln gelandet ist, überrascht im Netz kaum jemand. Thorsten Neubayer postet bei Facebook: Huch, Rückstände überall? Wie viele Flaschen Eierlikör muss ich jetzt noch dazu trinken, um endlich vergiftet zu werden? Mirko Witt wundert sich. Oh weia, was die Leute für Probleme haben. Als wenn nicht alles gespritzt und gedüngt wird, zum Teufel komm raus. Wer weiß schon, was da alles noch drin ist und wie lange schon. Plötzlich ist alles tödlich. Ulrich Büttner ärgert sich. Kommt ziemlich spät, diese überraschende Nachricht. Hatte eigentlich erwartet, dass man höchstens 2-3 Tage später zum Beispiel auch vor Nudelerzeugnissen gewarnt würde. Clemens Keil twittert, das hat der CSU-Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt vor der BTW den Wählern verheimlicht. Transparenz nach Unionsart. Alexander Katz versucht's mit Humor. Nein, nicht der Eierlikör, dann ist alles so sinnlos. Und Sarah Kaufhold empfiehlt auf Facebook, muss ja niemand essen. Vielleicht ist es an der Zeit, vegan zu werden. Könnte man mal darüber nachdenken.
Zum ersten Mal hat in Deutschland ein schwules Paar gemeinsam ein Kind adoptiert. Der 2-jährige Junge lebt seit seiner Geburt bei den beiden Männern und war schon vorher ihr Pflegekind gewesen. Die beiden Männer hatten schon über eine Klage vor dem Verfassungsgericht nachgedacht, um eine Adoption durchzusetzen. Aber seit dem 1. Oktober ist das Gesetz zur Ehe für alle in Kraft und seitdem haben auch Schwule und Lesben das Recht, Kinder zu adoptieren. CDU, CSU, FDP und Grüne streiten schon vor Sondierungsgesprächen über eine Jamaika-Koalition, weiter über die Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat im Deutschlandfunk klargemacht, dass der Vorschlag der Unionsparteien, die Zahl der Flüchtlinge auf 200.000 zu begrenzen, mit FDP und Grünen nicht durchzusetzen sei. Wichtig sei stattdessen ein Zuwanderungsgesetz.
Das ist der Schlüssel. Wir werden uns, das ist die gleiche Position, die Bündnis 90, die Grünen haben, auf ein Einwanderungsgesetz verständigen müssen, das den Zuzug nach Deutschland endlich regelt, und zwar vernünftig regelt. Zahlen nützen uns nichts, weil ein Rechtsanspruch durch Zahlen nicht begrenzt werden kann.
Der CSU-Innenpolitiker Stefan Meyer sagte dagegen, ebenfalls im Deutschlandfunk, der Kompromiss der Unionsparteien zur Flüchtlingspolitik sei auch ein Signal an die anderen EU-Staaten, dass Deutschlands Möglichkeiten begrenzt seien.
Dadurch wird auch gegenüber den anderen EU-Ländern noch deutlicher zum Ausdruck gebracht, dass auch sie einen stärkeren eigenen Beitrag leisten müssen bei der Aufnahme von Flüchtlingen.
In mehreren Bundesländern streiken Krankenhausmitarbeiter wieder gegen den Personalnotstand. Betroffen sind Operationssäle, Ambulanzen, Krankentransporte und die Essensversorgung. An der Uniklinik in Düsseldorf kann heute nur 1/3 der geplanten Operationen stattfinden. Die Gewerkschaft Verdi will mit den Streiks auf die Personalnot und die Arbeitsbedingungen, vor allem im Bereich Pflege, aufmerksam machen. In ganz Deutschland fehlen laut Verdi mehr als 160.000 Stellen in Krankenhäusern und allein 70.000 Pflegekräfte. Die Streiks sollen bis morgen dauern. Heute ist der Welttag gegen die Todesstrafe. Menschenrechtsorganisationen haben aus diesem Anlass ihre Abschaffung gefordert. Amnesty International erklärte, man erkenne an, dass Staaten das Recht zur Strafverfolgung hätten. Aber die Todesstrafe sei wie Folter und nur ein kategorisches Verbot der Todesstrafe bringe zum Ausdruck, dass menschliches Leben das höchste Rechtsgut ist. Laut Amnesty haben zwar mittlerweile 105 Staaten die Todesstrafe vollständig abgeschafft, zuletzt in diesem Jahr die Mongolei. 57 Staaten weltweit halten allerdings weiterhin daran fest. Vor allem Länder in Afrika, im arabischen Raum und in Südostasien. Laut Amnesty ist China mit mehreren tausend Hinrichtungen pro Jahr das Land mit den meisten vollstreckten Todesurteilen. Es folgen der Iran und Saudi-Arabien. Auch in Europa gibt es mit Weißrussland immer noch ein Land, das die Todesstrafe vollstreckt, und auch die Industrieländer USA und Japan gehören dazu. Gerade Japan wird dafür kritisiert, dass Verurteilte über Jahre im Ungewissen gelassen werden, wann die Strafe vollstreckt wird. 130 Menschen warten dort auf ihre Hinrichtung. Manche sind möglicherweise unschuldig. Dieser Mann wurde nach 48 Jahren in der Todeszelle freigesprochen.
Dass die Staatsmacht Leute aus dem Volk hinrichtet, ist ein Verbrechen. Es geht nicht an, dass Menschen Menschen töten.
Was noch wichtig wird,
ist heute vor allem die Zukunft Kataloniens. In Barcelona ist noch nichts passiert. Die Bänke im Regionalparlament sind noch fast leer. Vor dem Parlament haben sich einige hundert Menschen versammelt mit Fahnen der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was da noch passiert, was das bedeutet, wie es weitergehen könnte, in der Redaktionskonferenz gleich hier im Anschluss. Bis dahin schauen wir nochmal rund um den Globus.
Und sonst in der Welt?
In Kenia steigt Oppositionsführer Raila Odinga aus dem Rennen um die Präsidentschaft aus. Zur bevorstehenden Neuwahl am 26. Oktober will er nicht antreten. Das hat der Rivale von Amtsinhaber Uhuru Kenyatta heute in Nairobi verkündet. Als Grund sagte er, dass die notwendigen Wahlreformen nicht umgesetzt wurden. Seit August gibt es deswegen immer wieder heftige Proteste in Kenia. Die Menschen fordern, dass die Wahlkommission umgebildet wird. Odinga wirft ihr vor, mit der Partei von Staatschef Kenyatta unter einer Decke zu stecken. Die Streiks im öffentlichen Dienst in Belgien und Frankreich haben sich heute auch auf den Bahnverkehr in Deutschland ausgewirkt. Betroffen waren Züge aus Belgien, die ausfielen oder zu spät kamen. Viele belgische Lehrer, Postler und Mitarbeiter von Verkehrsbetrieben erschienen heute nicht zum Dienst. Die Proteste in Belgien richteten sich gegen geplante Privatisierungen. In Frankreich protestieren die Menschen gegen die Sparpläne von Präsident Emmanuel Macron. Er will massiv Stellen abbauen und Gehälter einfrieren. Zum ersten Mal seit 10 Jahren haben die Gewerkschaften alle 5,4 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zum Streik aufgerufen. Der Kalte Krieg ist seit bald 40 Jahren vorbei und noch immer graben Historiker bisher unbekannte und teils unfassbare Details aus. In jetzt veröffentlichten Geheimpapieren der Sowjetunion aus dem Jahr 1958 steht, die Führung wollte eine Atombombe auf den Mond schießen. Sie sollte eine ähnliche Sprengkraft haben wie die Bombe, die die USA im Zweiten Weltkrieg über Hiroshima abgeworfen hatten. Der einzige Zweck der Aktion, die Sowjets wollten den anderen Mächten zeigen, wie stark sie sind. Die Akten hat ein deutscher Historiker gefunden, der am Deutschen Historischen Institut in Moskau arbeitet.
Wissensnachrichten.
Wir reden heute mal wieder darüber, dass alles mit allem zusammenhängt. Heute geht es um Kohle. Davon verbrennen wir immer noch extrem viel und wir blasen dabei CO2 in die Luft, das zur Erderwärmung beiträgt. Vor rund 300 Millionen Jahren, als die Kohle entstand, die wir heute verbrennen, da hatte die Erde genau das entgegengesetzte Klimaproblem. Sie ist fast vereist. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten ist hier. Was ist da passiert?
Die Forschung geht davon aus, dass das Klima in der ganzen Erdgeschichte ganz schön geschwankt hat. Und laut der Schneeballtheorie gab es dabei auch Zeiten, in denen die Erde eben zum Schneeball geworden ist, also ganz kalt war. Und eine dieser Phasen soll es vor rund 300 Millionen Jahren gegeben haben. Ein Forscher hat im Fachjournal PNAS Ergebnisse von seinen Klimasimulationsrechnungen veröffentlicht. In einem Modell kam er da auf 1,4 Grad Celsius Temperatur im Durchschnitt auf der ganzen Erde.
Das ist richtig kalt.
Ganz schön kühl, allerdings. Und dabei gibt es noch eine kleine Ironie, wie der Forscher schreibt, denn es hat wohl damals wie heute die Kohle für den Klimawandel gesorgt, damals aber eben nicht in Richtung Erderwärmung, sondern in Richtung Abkühlung.
Hängt da wirklich alles miteinander zusammen? Genau. Das musst du nochmal erklären mit der Kohle, wieso?
Also die Idee ist, dass es vor dieser Abkühlung riesige Wälder gab, die haben beim Wachsen dann viel CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen und gespeichert und dann gab es wohl ein großes Waldsterben, aber da ist es ein bisschen anders gelaufen als heute. Die toten Bäume haben damals das CO2 beim Verrotten nicht wieder zurück in die Luft abgegeben, sondern das ist in der Erde weggebunkert worden. Mhm. Und daraus ist dann auch die Kohle geworden, deren CO2 wir heute beim Verbrennen wieder zurück in die Atmosphäre pusten. Heute sorgt die hohe CO2-Konzentration mit für den Treibhauseffekt. Damals hat das CO2 aber gefehlt. Die Konzentration in der Atmosphäre war 4-mal geringer als heute und es wurde auf der Erde kühler.
Und war damals das CO2 wirklich der einzige Schuldige an dem Klimawandel?
Das ist immer schwer zu sagen. Insgesamt geht die Forschung von mehreren Faktoren aus. Auch für die aktuelle Studie wurden andere Faktoren berücksichtigt. Zum Beispiel die Stellung der Erde zur Sonne. Wenn jetzt die Umlaufbahn weiter weg von der Sonne ist, ist es auf der Erde kühler, ist ja logisch. Die aktuelle Studie hat mit Computersimulationen gearbeitet. Das sind natürlich alles nur Schätzungen und Annäherungen. Aber der Forscher schließt aus seinen Ergebnissen, dass vor rund 300 Millionen Jahren der niedrige CO2-Wert tatsächlich ein wichtiger Grund für die Abkühlung war.
Okay, und was machen wir mit der Erkenntnis?
Der Forscher nutzt das zum Appell pro Klimaschutz. Er sagt, wenn die Kohle schon damals so ein Riesenfaktor fürs Klima war, sollten wir heute erst recht damit aufpassen, damit dann dieser Riesenfaktor nicht wieder zuschlägt, aber dieses Mal eben genau in die andere Richtung.
Okay, Themenwechsel zum Essen. Reis kennen wir aus China. Da wird er schon seit 11.000 Jahren angebaut. Aber archäologische Ausgrabungen zeigen, dass es auch am Amazonas schon sehr früh Reisanbau gab.
Ja, immerhin auch schon vor mehr als 4.000 Jahren. Da waren wir hier noch weit entfernt davon. Und tatsächlich waren die indigenen Reisbauern im heutigen Brasilien auch ziemlich erfolgreich dabei, aus dem Wildgras immer größere Reiskörner zu züchten, um was zu essen zu haben. Diese Kunst des Reisanbaus ging dann aber verloren, als ab 1492 wir Europäer angekommen sind.
Wieder.
Wie immer, ja.
Bringt uns das denn heute trotzdem noch was, die Erkenntnis?
Die Forscher glauben ja, denn die südamerikanischen Reisvarianten könnten dabei helfen, dass man Reissorten züchtet, die weniger krankheitsanfällig sind und auch besser mit dem Klimawandel zurechtkommen als die bisherigen asiatischen Sorten.
Okay, wenn wir das mit der Kohle dann nicht hinkriegen, bleibt uns wenigstens noch Reis. Wir bleiben in Asien, wechseln aber zur Technik. Japan hat jetzt sein eigenes GPS auf den Weg gebracht.
In der Nacht ist der letzte von 4 Satelliten für dieses Ortungssystem ins All geschossen worden. Das Spannende für die Japaner ist daran, dass diese Satelliten so ideal positioniert werden können, dass man für Japan sehr genaue Positionen bestimmen kann.
Was heißt sehr genau?
Also bisher ist das Ganze in Japan auf etwa 10 Meter genau. Mit dem neuen System sollen es dann wenige Zentimeter sein, was dann Navi-Systemen hilft, vom Smartphone bis zur Drohne.
Okay. Ist das Ganze denn als Konkurrenz zum amerikanischen GPS geplant?
Im Prinzip ja, aber das geht erst, wenn noch mehr als die jetzt 4 Satelliten unterwegs sind. Das dauert wohl noch ein paar Jährchen. Bis dahin arbeitet das japanische System erstmal mit dem GPS-System zusammen. Die Japaner sind damit nicht alleine. Auch andere Länder wollen nicht bei der Ortung vom US-System abhängig sein. Es gibt zum Beispiel auch ein Konkurrenzsystem von den Russen, natürlich, und auch von Europa oder Indien oder China. Die arbeiten auch an eigenen Lösungen.
Danke, Britta. Wir arbeiten jetzt an einer möglichst genauen Vorhersage fürs
Wetter.
Die Nacht bleibt bewölkt und teils regnerisch bei Tiefstwerten um 5 Grad. Und auch morgen wird es meist grau und nass und es kann auch ziemlich windig werden. An der Nordsee und im höheren Bergland kann es auch mal Sturmböen geben. Nur im Süden lockert es mal auf und es bleibt trocken. Das Ganze bei 15 bis 21 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.